Vie Presse.
I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December.
Now, May.
May. When, much to my surprise, a pair of bunny eyes.
Wer da so fröhlich singt, ist Eugene Cernan. In der Aufnahme hopst er leichtfüßig trällernd in seinem kastenförmigen Raumanzug über die Mondoberfläche. Der Amerikaner war 1972 Teil der Mission Apollo 17 und damit der letzte Mann, der den Mond vor mehr als 50 Jahren betreten hat. Damals ist das Interesse an Mondreisen langsam verebbt. Heute sieht die Sache wieder anders aus. Nach derzeitigen Plänen will die NASA im April wieder Astronauten zum Mond schicken. Oder eher drumherum. Und in den nächsten Jahren soll eine Mondraumstation und eine Mondbasis entstehen. Ja, selbst von Tourismus, einem Atomreaktor und der Weiterreise zum Mars ist die Rede. Hier im Podcast ordnet der ehemalige CERN- und ESA-Mitarbeiter und aktuelle Raumfahrtsexperte für das österreichische Bundesheer, Norbert Frischhoff, diese Pläne für uns ein. Ich bin Sissi Rabel und Sie hören die Presse, was wichtig ist. Und darüber spreche ich heute mit Norbert Frischhoff. Guten Tag, Herr Frischhoff.
Grüß Gott.
Die erste Frage, die sich mir stellt als Laien, warum wollen wir jetzt alle wieder zum Mond? Da waren wir doch eigentlich schon.
Das stimmt, wir waren schon dort. Allerdings sind wir dorthin marschiert mit relativ rudimentären wissenschaftlichen Experimenten. Und in der Zwischenzeit sind wir draufgekommen, dass die Pole, die Polkrater, die Krater, die bei dem Nord- und beim Südpol des Mondes sind, so tief sind, dass sie niemals von der Sonne beschienen werden. Das klingt jetzt irgendwie trivial, aber das ist am Mond hochgradig interessant. Das heißt nämlich, dass diese Kraterböden permanent maximal 40 Grad Kelvin erreichen. Das heißt also 40 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Da liegt Tonnen an Eis und dieses Eis können wir verwenden, um Wasserstoff zu erzeugen, Wasser zu erzeugen für die Astronauten, die da leben wollen, und auch Treibstoffe zu erzeugen. Wir müssen es nicht mitschleppen von der Erde. Das macht den Mond jetzt so wahnsinnig interessant.
Die letzte Landung, also bemannte Landung am Mond, hat 1972 stattgefunden. Warum ist das Interesse verebbt? Gab es dann nichts mehr zu tun am Mond?
Die Prämisse war eine andere. Man ist zum Mond geflogen im Zuge eines politischen Wettlaufs. Es ging darum, als erstes die Ziellinie zu überschreiten. Und was mache ich, wenn ich als Erster bin? Nochmal laufen, um zu zeigen, dass ich nochmal gewinne. Das ist dann irgendwie sinnlos. Als die Amerikaner gewonnen gehabt haben, war klar, wir haben gewonnen. Und die haben das eigentlich deswegen gemacht, weil natürlich in den 50er, 60er Jahren, muss man schon fairerweise sagen, waren die Russen in der Raketentechnologie absolut überlegen. Und das waren sie deswegen, weil die russischen Nuklearbomben so schlecht waren und so groß waren, dass man eine starke Rakete gebraucht hat, um den Sprengkopf von Russland nach Amerika rüberzubringen. Und als dann die Russen 57 den Amerikanern den Schneid abgekauft haben und den ersten Satelliten gestartet haben, war mal Feuer am Dach. Da hat ihnen der Werner von Braun dann die Kohlen aus dem Feuer geholt und hat dann innerhalb von wenigen Wochen nach einen neuen Satelliten auch gestartet mit seiner eigenen Technologie. Das war im Endeffekt eine weiterentwickelte V2. Und damit haben wir einmal dieses Verzetteln aufgehört, weil dann war mal klar, okay, wir kriegen das hin, aber da braucht man eine stringente Führung. Das heißt, wir haben dann die NASA gebaut oder die Amerikaner halt und haben den Werner von Braun hingesetzt und dann haben die Russen den nächste Watschen runtergehauen und haben 61 den Juri Gagarin gestartet. Das hätten die Amerikaner auch hingebracht, wenn sie ein bisschen mutiger gewesen wären, waren sie aber nicht. Okay, ihr Problem. Jetzt haben sie wieder eine Ad-Hoc-Mission gemacht, war wieder der Werner von Braun letzten Endes und der JFK hat ihn sich dann eingeladen und hat dann gesagt, so, ich habe die Schnauze voll, dass uns ständig die Russen rechts außen überholen, wie gewinnt man das? Und der Werner von Braun hat ihm ganz trocken gesagt, das gewinnst nicht in der Erdumlaufbahn, weil die Russen sind uns raketentechnisch überlegen und wenn wir jetzt versuchen nachzuziehen, sind sie immer eine Nase voran. Wir müssen das Spielfeld ändern, wir müssen zum Mond. Zum Mond brauchen wir ganz andere Raketen, ganz neue, wir brauchen andere Technologien, da kommt uns unsere Mikroelektronik zugute. Alles, das sind wir überlegen. Also sagen wir mal so, da ist der militärisch-technische, industrielle Komplex viel besser in Amerika als in Russland. Er hat recht gehabt. Hat dann 10 Jahre gedauert. Der JFK hat dann gleich nach dem ersten Flug eines Amerikaners, der so rauf und wieder runtergefallen ist, der Alan Shepard, gesagt, okay, wir fliegen jetzt zum Mond und innerhalb von 10 Jahren bringen wir einen Mann zum Mond und sicher wieder zurück. Hätte auch eine Frau sein können, waren halt damals die Männer. Es hat sich so ergeben. Ja. Und die haben sich dann wirklich da reingehängt. Und dann ist das Genie von Werner von Braun marschiert, weil der hat diese Riesenrakete gebaut, die Saturn V. Mhm. Für alle, die nicht wissen, wie groß die war 110,5 Meter groß. Und um ein Gefühl zu bekommen, geht es zum Stephansplatz, stellt sich vor den Stephansdom. Der Stephansdom ist ein bisschen größer. 13 Starts, 13 Mal funktioniert. Da können sich der Elon Musk und alle anderen Scheiberl abschneiden. So eine erfolgreiche Rakete gab es noch nie. Mhm. Und was der Werner von Braun gemacht hat, er hat auch die erste Stufe selber konzipiert mit diesen 5 Triebwerken. Nur 5 Triebwerke haben dieses fette Ding gehoben. Mhm. Jetzt ist man hingeflogen, hat die Russen geschlagen und damit war das Ziel erreicht, oder? Mhm. Naja, und das hat ja Milliarden gekostet. Da sind ja ungefähr 5% des ganzen Budgets der Amerikaner reingeflossen pro Jahr für mehrere Jahre. Was hat man daraus gelernt? Man hat 380 Kilogramm Mondstein zurückgebracht. Das war gut. Das war für die Wissenschaft gut, weil jetzt wissen wir, wie der Mond entstanden ist, durch eine riesengroße Kollision. Und wir wissen, und die Amerikaner haben auch viel Technologien zurückbekommen, die gar nicht so geplant waren. Aber zum Beispiel der Computer, also dieses Ding da, das wir alle benutzen, oder ihr Laptop, den sie da stehen haben, der basiert auf Transistor-Chips. Und vorher waren das alles so riesengroße, diskrete Chips. Also früher war es ein Computer so groß wie ein ganzes Haus. Mhm. Und das geht natürlich bei der Raumfahrt nicht. Und deswegen ist die NASA damals zur MIT gegangen, zum IBM, und gesagt, Leiland, ihr müsst diesen Computer, der so groß ist wie ein Haus, in eine Box packen, die gerade mal so groß ist, weil die muss in eine Kommandokapsel rein. Ich brauche diesen Computer, um auf der Rückseite vom Mond, wo es keine Funkverbindung gibt, zum richtigen Zeitpunkt das Triebwerk zu zünden. Wenn ich das nicht mache, sind die Typen tot.
Ist es überhaupt die Weltordnung noch die gleiche in der Raumfahrt? Also es ist immer noch USA, haben die noch die Nase vorne, immer wieder kommt auch China ins Spiel. Wie stehen wir denn da?
Also ich würde mal sagen, die Amerikaner sind bei weitem noch immer der größte Platzhirsch. Nummer zwei sind nicht die Chinesen, auch wenn sie das Spielchen die ganze Zeit den Leuten erzählen wollen, das sind die Europäer.
Wirklich, okay.
Ja, absolut. Und dann würde ich mal sagen, sind es wahrscheinlich die Russen und dann ist die Chinesen, ganz trocken bemerkt. Die Inder sind auch noch eine relativ große Nummer. Warum? Die Amerikaner haben den Vorteil, sie haben jetzt von Apollo extrem viel Technologien aufgebaut und das bis heute weiter durchgezogen. Sie haben auch etwas gemacht, was die anderen nicht gescheit gemacht haben. Sie haben wahnsinnig gut kommerzialisiert. Also sie haben sich eine extrem große, breite Basis aufgebaut an kleineren Firmen. SpaceX ist nicht wirklich gerade klein mehr, an Blue Origin auch nicht. Aber sie haben halt klein angefangen, vor 10, 20 Jahren, und sind mittlerweile riesengroße Firmen geworden. Was den Vorteil halt hat in der Kommerzialisierung, du bist nicht mehr auf einen Staatsakteur angewiesen oder einen staatsähnlichen Akteur, sondern du gehst raus und schreibst halt einen Vertrag aus. Die Europäer sind im Kommerziellen mittlerweile auch ganz gut unterwegs, sind aber vor allem aus zwei Sachen extrem gut. Das erste ist, sie haben es irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt, dass ein Staat für sich alleine mit den Amerikanern gar nicht wetteifern kann, auch mit den Russen. Und haben dann gesagt, okay, wisst ihr was, wir bauen halt dann die European Space Agency, stecken unsere Köpfe zusammen und treffen uns auf einem Gebiet, wo wir alle zusammenarbeiten können. Militärisch geht natürlich nicht, weil natürlich haben die Franzosen, die Deutschen und die Italiener und die Engländer alle ihre eigenen Pläne. Aber, und bei der Industrie geht es auch nicht leicht, aber in der Wissenschaft geht's. Deswegen ist die ESA die absolute Nummer eins in der Wissenschaft. Die fliegt überall mit, die arbeitet mit jedem zusammen und es gibt, glaube ich, wirklich kein Experiment, kein großes, auf dem nicht irgendwelche Europäer beteiligt sind. Die sind absolut super gut drauf. Das Zweite ist, das haben die Amerikaner verbockt. Die Europäer haben ihre eigene Rakete gebaut, die Europa-Rakete. Letztens ist es dann eine großteils französisch-deutsche Rakete geworden. Alle anderen spielen natürlich mit. Und die haben dann diese tolle Rakete gebaut, die halt die erste richtig gute kommerzielle Rakete war. Deswegen sind es diese zwei Grundpfeiler, auf denen die ESA steht. Wissenschaft, das kennen wir alle. Absolut Weltspitze. Und der zweite, unabhängiger Zugang zum Weltraum. Das ist die Ariane-Rakete. Bemannte Raumfahrt war immer so ein Thema, weil haben sie sich auch nicht wirklich einigen können. Deswegen ist da nicht zu viel weitergegangen. Aber sie sind in den speziellen Technologien, sind die Europäer absolut Kracher. Also da geht es um Computer, da geht es um Solarpanels, da geht es um chemische Systeme, Lebenserhaltungssysteme. Da sind wir absolute Platzhirschen. Und forschungstechnisch sowieso. Die Russen waren auch gut. Die Russen haben also natürlich zwangsläufig in diesem Weltraumrennen halt sehr viel Wissen aufgebaut, sind auch die absoluten Superheroes, ich sage es noch immer, wenn es darum geht, eine Raumstation zu betreiben, mit einfachsten Mitteln. Und dieses Heritage, dieses Erbe haben die und haben das halt bis zu den 90er Jahren sehr gut behalten und weiterentwickelt, aber dann kam natürlich der Zusammenbruch der Sowjetunion und da haben sie viel Intelligenz verloren. Mhm. Die Chinesen haben die Gunst der Stunde ausgenutzt. Und haben damals von den Russen versucht, sehr viel Wissen abzusaugen und haben sehr viel geholt. Das ist ja das, was sie immer machen. Darf man es vielleicht dann gar nicht so vorwerfen, weil das ist ein bisschen ihre Mentalität. Ne? Lerne vom Besten und kopiere ihn und übertriff ihn. Das ist so ihre Mentalität. Haben sie gemacht. Aber sie sind halt trotzdem die abschreiben. Man merkt es halt. Es ist in Summe nichts dahinter, von dem ich jetzt sage, das ist jetzt der große übertrüber kreative Wurf.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal kurz von der nationalen Ebene weggehen, eine Figur, die ja immer und immer wieder erwähnt wird rund um die Raumfahrt, ist eben Elon Musk als einer der, als Businessmensch. Und er hat ja auch in der Materialtechnologie einiges weitergebracht, oder? Oder ist das übertrieben? Hat er einfach nur gutes Marketing?
Ja, das ist übertrieben. Also, was der Elon Musk extrem genial gemacht hat, und ich weiß das deswegen, weil erstens habe ich mir schon eine Fabrik schon mal angeschaut in Los Angeles und zweitens war sein Avionik-Chef, den kenne ich extrem gut, das war der Employee Number 4. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf. Aber der hat mir da ein paar so Stories erzählt, wie das läuft. Der Elon Musk, glaube ich, ist überhaupt kein Raumfahrer. gar keiner. Das hat auch seine Vorteile. Er geht in die Meetings rein und er hat irgendwie ein extrem gutes Gefühl, richtig blöde Fragen zu stellen. Aber blöde, gute Fragen. Also der stellt sich dann wirklich so hin und fragt dich halt so in Art wie, okay, also wir haben da jetzt eine Rakete, die ist halt weiß-schwarz angeschmalt. Warum ist die eigentlich weiß-schwarz angemalt? Und dann, ja, damit wir irgendwie schauen können, wie die rotiert und bla 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 und ob die stabil fliegt. Und okay, passt, akzeptiere ich. Und warum sind die Rückseiten von den Triebwerken so schön glatt poliert? Und alle, naja, weil das halt so üblich ist, ne? Ja, aber Entschuldigung, die ist auf der Rückseite von einer Rakete. Stimmt, ja. Das heißt, die sitzt nicht in der Luft, im Luftstrom. Stimmt, die kann ich auch schon, wie sie will. Ja, gut, machen wir es nicht mehr so. Passt. Also das sind schon Sachen dabei, da halt, also wirklich gut, da challenge ich den Status Quo und frage dann echt, macht das, ist das sinnvoll oder ist das, brauchen wir das nicht mehr? Was er damals wirklich gut gemacht hat, ist, er hat ein bisschen diesen russischen einfachen Ansatz ins Amerikanische reingebracht. Die Amerikaner lieben es, Sachen kompliziert zu bauen. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber halt sehr aufwendig. Mit Weiß. Sie sind halt im Weißen im Cleanroom herumgelaufen vom Raketenbau. Und Elon Musk hat einfach gesagt, seid ihr alles total deppert? Ich meine, das Ding steht auf einem Startplatz. Da gacken Vögel drauf. Warum muss ich im Endeffekt eine Rakete bauen, als ob die jetzt eine Chip-Gefertigung wäre? Ne? Also machen wir es quick and dirty. Das heißt, die haben normal Stahl genommen, haben den gebogen. Das ist eine normale Fabrik, da gehst du normal durch. Weil die Rakete kommt sowieso nachher raus, ist vollkommen wurscht. Ne? Dann, wie gesagt, die Triebwerke sind relativ quick and dirty gebaut. Das Ganze wird digital überprüft, das Ganze kann man extrem günstig bauen. Die Rakete ist technologisch kein großer Wurf, die Falcon. Absolut nicht. Sie ist aber so gebaut wie die Soyuz von den Russen. Einfach, man kann sie billig und schnell produzieren. Mhm. Und das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis von ihm letztendlich, zu sagen, ja, was brauche ich Raketen, die 100 Millionen kostet beim Start? Ich baue lieber eine, die 150 kostet.
War es nicht bei ihm mal, dass er Stahl verwendet hat eben für den Raketenbau?
Zum Beispiel statt Titan und Aluminium nimmst du einfach Edelstahl. Ja, ist viel billiger. Ja.
Und SpaceX waren doch auch die ersten, die Raketen so gebaut haben, dass man sie wiederverwenden kann,
oder nicht? Nein, das war Blue Origin. Die sind eine Woche vorher schon gelandet. Verstehe. Wobei man sagen muss, fairerweise, es weiß noch keiner wirklich, ob sie das wirklich so auszahlt.
Okay.
Also beim Space Shuttle haben sie es ja schon probiert. Ne? Beim Space Shuttle war ja damals der Ansatz zu sagen, okay, ich verwende die Triebwerke nochmal, weil diese drei Riesentriebwerke, die coolsten Triebwerke, die gebaut worden sind nach der Saturn V, die da hinten auf dem Orbiter drauf waren, die waren so toll und so teuer. Und dass man gesagt hat, die holen wir uns zurück. Mhm. Die montieren wir auf den Orbiter und damit können wir es wieder verwenden. Das hat ja wirklich funktioniert. Das war gar nicht so sehr das Problem. Das wollen wir diese blöden Kacheln, die mal runtergeflogen sind. Und das hat irrsinnig viel Zeit gebraucht, die wieder aufzukleben. Man hat geschnitzt. Das war ein Albtraum. Und jetzt ist es halt so, dass er sagt, okay, ich baue die Triebwerke halt so, dass sie 40, 50 Starts aushalten und ich hole die Dinger wieder zurück und kann dadurch auch billiger anbieten. Ja, theoretisch ja. Hundertprozentig ist die Branche noch nicht wirklich sicher, ob das wirklich so viel bringt. Ich meine, prinzipiell alles, was recycelmäßig ist, ist immer ein guter Ansatz. Aber man wird sehen müssen, ob es wirklich auf langfristig was bringt. Ja. Mhm.
Jetzt gehen wir zurück mal zu der Raummission, die jetzt stattfinden soll. Mhm. Die ist jetzt schon mehrmals verschoben worden, die Artemis 2. Was ist denn das Problem? Warum wird die dauernd hin und her verschoben?
Die Rakete ist wahnsinnig komplex. Und wenn du im Erdorbit bist, ist das alles nie ein riesengroßes Drama, weil dann zündest du ein kleines Triebwerk, bremst ein bisschen ab, bist in der Atmosphäre und bist wieder daheim. Wenn du zum Mond fliegst, ist das ein Drama. Also wenn du die fliegen ja eher auf einer freien Rückkehrbahn. Man nimmt einen Fußball, das ist die Erde, und wir nehmen einen Tennisball, das ist der Mond. Und ich schleudere jetzt eine kleine Murmel, das ist mein Raumschiff, von diesem Fußball Richtung Tennisball und mache so eine Ellipse. Dann kann ich die so bauen, also diese Bahn kann ich so konstruieren, dass ich so knapp um den Mond herumfliege, dass ich nicht in den Orbit eintrete, aber um den vom Mond abgelenkt werde und wieder zurückgeschleudert wird. Mhm. Das ist so, wie wenn ihr Frisbee aufschießt in die Luft und es so schießt, dass es wieder zu mir zurückkommt.
Okay, und das ohne Idee. Triebwerk, oder?
Genau, das ist immer die freie Rückkehrbahn. Ganz ohne Triebwerk jetzt nicht, weil der Mond ist nicht hundertprozentig dort, wo man glaubt, dass er ist. Es gibt einen Sonnenwind, es gibt gravitative Störungen. Das Universum ist nicht ein friedlicher Platz, das einfach nichts tut, sondern das sind aber Sachen, die halt stören. Die muss man korrigieren. Aber nicht so, dass ich jetzt ein Riesentriebwerk zünden müsste. Und genauso fliegt man Artemis 2 auch. Aber trotzdem, das Triebwerk sollte gut funktionieren, weil ich möchte nicht dahin fliegen mit meiner Crew und dann, wenn was schief geht, sind die weg und sind tot. Dementsprechend passt die Nase nicht gut auf.
Was will man dann jetzt mit diesem ersten Flug erreichen, wenn da noch niemand landet? Was machen die dann?
Gut. Artemis, also man könnte mal über diskutieren, wieso heißt die Artemis, ne? Ist ja auch lustig, ne? Die erste Mission ist ja Apollo. Mhm. Ja, ist ja der Gott der schönen Künste gewesen, der griechische. Der hat eine Zwillingsschwester. Artemis. Und die heißt Artemis.
Ist das die Göttin der Jagd oder was ist das?
Ja, ich glaube die Diane, ne? Das ist das dann auch richtig, ja, bei den Römern, glaube ich. Ja. Das könnte schon stimmen. Ja. Und ja, das ist die Zwillingsschwester von ihm. Und ich finde es total charmant, ne, zu sagen, es ist ja ähnlich, aber es ist nicht ganz gleich. Mhm. Und es ist ein bisschen eine andere Zeit halt Gott sei Dank. Das sollen ja nicht nur Mannsbilder dorthin fliegen, sondern auch Mädels auch. Und dementsprechend passt Artemis sehr, sehr gut. Finde ich eine super Nummer. Mhm. Und ab A stimmt aber für Apollo. Man kann im Endeffekt fast das gleiche Logo verwenden. Das ist ganz lustig. Artemis ist anders. Artemis ist, Apollo war ja diese Flag and Footprint. Wir landen, wir hauen die Flagge rein, grüß Gott. Artemis soll echt eine Station vorbereiten. Warum? Weil der Mond viel zu nahe und viel zu gut erreichbar ist, als dass wir, da müssen wir echt deppert sein, den nicht zu verwenden. Der Tsiolkovsky hat zu uns gesagt, die Erde ist die Wiege der Menschheit.
Tsiolkovsky?
Der Konstantin Tsiolkovsky, einer von den drei großen Raumfahrtpionieren. Russe, ein ehemaliger Lehrer, der halt sich dann total schlau gemacht hat in den Bereich und die berühmte Raketengleichung aufgestellt hat. Und der Tsiolkovsky hat ein wunderschönes Zitat gegeben, war total beseelt von der Raumfahrt, so wie alle, und hat ihm gesagt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber man kann nicht ewig in seiner Wiege bleiben.
Verstehe.
Gut, also dann sollten wir irgendwann mal zum Gehen anfangen. Ne? Gut. Wenn ich jetzt zum Mars will, muss ich rennen. Zum Mond kann ich gehen. Warum? Zum Mond kann ich jeden Tag hinfliegen, ich kann jeden Tag zurückfliegen. Ich fliege 3 Tage hin und ich habe eine Laufzeit zum Quatschen von ein bisschen was über eine Sekunde. Zum Mars fliege ich nur einmal alle 26 Monate. Ich fliege 3 bis 6 Monate hin, muss 1,5 Jahre dort warten, bis ich wieder nach Hause komme. Und die Laufzeit des Signals ist dann 5 Minuten bis 20 Minuten.
Warum nur einmal alle 26 Monate?
Weil Mars und Erde gemeinsam um die Sonne kreisen und damit nicht immer in der richtigen Konstellation stehen. Aber der Mond kreist permanent um die Erde. Deswegen ist das kein großes Drama. Ne?
Und man braucht diese Mondbasis, um dann diesen nächsten Schritt zu tun? Oder ist
man braucht sie nicht, aber es macht die Sache viel einfacher. Und ich kann viele Technologien, die ich später für den Marsflug verwende und bei der ich hundertprozentig sicher gehen muss, dass das über 6 Monate funktioniert, das ist die Crew tot, dort testen und da habe ich nur 3 Tage. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir haben gesagt, dass der Mond wahnsinnig interessant ist mit den Polen, weil es halt Wasser gibt. Das heißt, man will eigentlich bei den Polen landen, wenn es geht. Apollo hat das nicht gemacht, weil damals hat man nicht gewusst, dass dort Wasser es gibt. Und man glaubt, der Mond ist staubtrocken. Zweitens war das technologisch auch viel zu aufwendig. Und man ist also immer relativ äquatornah geflogen, also weit weg von den Polen. Jetzt hat man bei Artemis den anderen Schritt gemacht und hat einen neuen Orbit erfunden. Der heißt Rectilunar Halo Orbit. Halo, weil er so rausgeht, Rectilunar, weil er recht senkrecht auf die normale Bahnebene steht.
Und das entscheidet nun also, wo diese Raumstation entstehen soll.
Das unterstützt das, dass wir am Pol genau eine Raumstation bauen können. Mit Artemis 1 wurde bewiesen, das hat sich einer ausgedacht, ja, dass das auch wirklich stimmt. Man ist also unbemannt in diesen Rectilunar Halo Orbit reingeflogen. Heureka, das hat funktioniert. Der Archimedes wäre wieder nackt über die Straße gelaufen, hätte sich gefreut. Es hat geklappt. Mit Artemis 2 will man das jetzt bemannt fliegen, und zwar auf einer freien Rückkehrbahn. Apollo 13 kombiniert mit Artemis, um zu zeigen, wenn was schief geht, kommt sie wieder heim. Das heißt, die gehen gar nicht in den Orbit, die fliegen in diese freie Rückkehrbahn, allerdings fliegen die freie Rückkehrbahn über den Rectilunar Halo Orbit. Mhm. Und mit Artemis 3 war geplant zu landen. Das setzt allerdings voraus, dass man einen Lander hat.
Bedeutet.
Eine Landeeinheit. Das war bei damals
also
war
ein extra Teil.
Ein kleines Teil, das angedockt ist und mit dem er runterlanden kann und wieder starten kann. Während unserem Apollo 13, das war das Rettungsboot für die Astronauten, das hätte SpaceX bauen sollen. Und der Elon Musk hat ein bisschen sehr wortgewaltig erzählt, das machen wir alles, das machen wir alles, das machen wir alles, und hat das Ding aber nicht. Und jetzt hat die NASA die Notstopptaste gedrückt und gesagt, so, okay, aus, Artemis 3 macht das jetzt nicht. Wir haben das Ding noch nicht, wir schreiben das jetzt aus und wir lassen jetzt Blue Origin und SpaceX das Ding bauen. Push-Pull, damit sie die halt gegenseitig Konkurrenz machen und die das hoffentlich hinkriegen, dann soll bei Artemis 3 jetzt statt dem Landung auf dem Mond ein Test in der Umlaufbahn erfolgen. Das Orion-Raumschiff ist ja fertig, das ist die Kapsel, mit der die Astronauten jetzt am Mond herumfliegen werden. Und die soll mit den beiden Landestufen dann docken und Manöver durchführen und dann wird man entscheiden, was ist besser. Wahrscheinlich wird man eh beide verwenden, ich glaube, die werden beide wissen, was sie tun. Und bei Artemis 4 will man dann die Landung probieren und bei 5 halt auch.
Aktuell, was wäre die Zeitspanne, die die NASA vorsieht?
Der Donald Trump, der will ja unbedingt noch in seiner aktiven Regierungszeit, wenn sie ihn nicht raushauen, bis 2028 unbedingt die Landung hinkriegen. Das heißt, sie müssen schauen, dass sie Artemis 4 noch vor 2028 runterbekommen. Das heißt, wir reden jetzt von 2026 Flug um den Mond, 2027 Test von den beiden Landestufen. Das muss also dann eingefasst werden, getestet werden und 2028 in einer Ruckaktion, bevor der alte Mann absolutiert, muss das Ding halt landen. Und im Hintergrund haben die Chinesen ja groß verkündet, dass sie bis 2030 eine bemannte Mission fliegen wollen.
Jetzt gibt es Unternehmen, die prognostizieren jetzt schon für die nächsten 50 Jahre einen unglaublichen Anstieg an Weltraumtourismus. Dass dann, also werden dann jetzt bald alle Millionäre einmal zum Mond fliegen im Jahr? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren bis jetzt oben. Also der Platzhirsch ist, glaube ich, Blue Origin. Die haben, glaube ich, bis dato, was haben die? Ich weiß die letzten Zahlen nicht, aber es werden so waren, dass 40, 50 Leute drauf geschossen haben schon in der Art. Die haben aber jetzt mit Dezember den Stopptaste gedrückt, ne? Blue Origin hat dann eine Pressemitteilung rausgeschickt. Der Jared Isaacman, der neue NASA-Administrator, hat eben aufgrund dieses Landestufenproblems, offiziell hat er es nicht so gesagt, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es damit zusammenhängt, eben gesagt, aufgrund von Artemis-Problemen will er jetzt, dass sich SpaceX und Blue Origin Vollgas auf die Landestufe konzentrieren, damit da nichts passiert.
Kehren wir doch zurück, weil wir haben jetzt eigentlich fast nur über den Mond gesprochen. Jetzt so einfach umrissen wie möglich. Jetzt wird diese Station am Mond gebaut, sagen wir. Wie kommt man denn dann zum Mars?
Also jetzt kommt das Schöne am Mond. Warum ist der Mond so spannend? Ich kann im Mond, wie gesagt, einen Tag hinfliegen, ich kann jeden Tag zurückfliegen. Ach, 3 Tage fliege ich hin, jeden Tag hin und zurückfliegen. Der Mond hat keine Atmosphäre. Der Mond ist viel kleiner als die Erde, ist ungefähr ein Viertel so groß wie die Erde. Um von der Erde in den Wellen ins Weltall zu starten, brauche ich eine Geschwindigkeit von 11 Kilometer pro Sekunde. Kilometer pro Sekunde, nicht Stunde. Das heißt, so ein Raumschiff, das da oben herumfliegt, fliegt in 3 Sekunden über Wien drüber. So schnell ist das. Man muss also, um einen Satelliten raufzubringen, muss man den auf 200 Kilometer Höhe bringen und da muss man auf 8 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Dann bleibt er in der Erdumlaufbahn. Warum? Er fällt immer um die Erde herum. Er fliegt wie ein Stein, aber ist so schnell. Und die Erde ist eine Kugel, Gott sei Dank. Ne? Deswegen fällt er immer über die Kugel drumherum. Das ist der Trick. Wenn ich noch schneller bin, dann erhebt er sich auf der anderen Seite und fliegt dann irgendwann von der Erde weg. Und ab 11,2 Kilometer pro Sekunde verlässt er das Schwerefeld der Erde. Also die 8 und die 11 Kilometer pro Sekunde sind diese wichtigen Zahlen. Die heißen auch erste und zweite kosmische Geschwindigkeit. Kommt, glaube ich, vom Orbit. Zum Mars zu fliegen heißt, du verlässt das Schwerefeld der Erde, bist im Schwerefeld der Sonne, musst wieder ins Schwerefeld vom Mars. Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Das hinzukriegen ist schon mal von der Astrodynamik, ja, wir können das mittlerweile, aber es ist halt eine große Distanz. Ne? Denn um das wirklich gescheit hinzukriegen, energetisch am günstigsten, funktioniert das so, wir nehmen wieder unseren Fußball, unseren Tennisball. Der Tennisball ist jetzt der Mars. Die Erde ist unser Fußball. Und dann nehmen wir mal ein riesengroßes Wagenrad und das legen wir in die Mitte. Wir legen die Sonne auf 6 Uhr. Die Erde auf 6 Uhr, Entschuldigung, die Sonne steht im Zentrum, die Erde steht auf 6 Uhr und der Mars ist auf 12. Das ist die beste Flugbahn. Klingt total arg, weil es eine Vis-à-vis-Vision ist, aber es ist trotzdem das Schnellste, weil man nämlich dann eine Ellipsenbahn drüber fliegen kann. Also es ist nicht das Schnellste, aber es ist das energetisch Günstigste. Und die sind leider nicht so gut wie Imperial Rodan oder Star Trek oder Star Wars, dass wir irgendwie Science-Fiction-Triebwerke haben. Die haben wir eben nicht. Und dementsprechend müssen wir so fliegen. Das dauert dann halt leider 6 Monate. Mhm. Um dorthin zu kommen oder 3 Monate, wenn wir ganz besonders toll fliegen, bla bla bla, mit Nukleartriebwerken oder so. Das heißt, Mond, keine Lufthülle, ich brauche nur 2 Kilometer pro Sekunde, um zu starten, nicht 8.
Weil weniger Anziehungskraft?
Weil er kleiner ist, weniger Anziehungskraft hat. Das ist unendlich wichtig, weil mv Quadrat halbe. Wenn ich nur die Viertel habe, ist aber wirklich nur ein Sechzehntel der Energie. Ne? Mhm. Das macht viel aus. Also ich kann ein viel besseres Triebwerk, ein viel größeres Raumschiff starten mit der gleichen Energie. Ich könnte vom Mond sogar à la Star Wars mit diesem Rail oder wie mein Flugzeugträger, die haben jetzt elektromagnetische Katapulte, könnte ich dort ein Raumschiff vom Boden starten. Es gibt ja keine Luft. Mhm. Und auf die 2 Kilometer komme ich so auch. Das würde ich auch machen können, brauche ich keinen Treibstoff. Mhm. Und vom Mond komme ich dann relativ schnell weg zum Mars, brauche ich viel weniger Energie. Man wird auch wahrscheinlich zum Mars fliegen mit einem Nukleartriebwerk.
Aber dann müsste man ein Atomkraftwerk auf dem Mond bauen, oder? War das nicht irgendwo so die Idee?
Ja, zum Beispiel. Ist aber wurscht.
Inwiefern?
Der Mond ist total verstrahlt. Okay. Die Sonne knallt auf den Mond drauf und der Kosmos, der hat keine Lufthülle, der hat kein Magnetfeld. Der wird mit radioaktiver Strahlung so behaart, dass es keine Station auf der Oberfläche geben wird. Die Leute leben dort 8 Meter unter der Oberfläche. Mhm. Sonst kriegen sie nämlich viel zu viel Strahlung ab. Auch am Mars wird das so sein, weil der Mars hat zwar eine ganz dünne Lufthülle, aber die reicht nicht aus, um die Leute vor der Strahlung zu schützen. Also so Filmchen à la Marsianer, der geht da fröhlich spazieren. Ja, schon, aber nur kurz. Mhm. Und nur, wenn das Wetter passt. Wenn die Sonne gerade einen Ausbruch hat, bist du nicht von Sekunden tot, wenn du auf der Oberfläche bist. Das geht also nicht. Das sind also so Hollywood-Sachen, die nicht immer stimmen. Ja.
Und nochmal zur Frage, was da eine realistische Zeitspanne ist.
Also beim Mond ist es so, der Mond wird als wissenschaftlich-technische Station gebaut. Also das heißt, wir bauen jetzt einmal, wir, die Menschheit, die NASA und die ESA, die Japaner, die Kanadier bauen einmal, was sich Lunar Gateway nennt. Eine Station, die dann später in diesem Rectilunar Halo Orbit fliegen soll. Die folgen damit ein bisschen dem Werner von Braun seiner Idee. Der hat immer gesagt, zum Mond zu fliegen, macht man am gescheitesten so, man hat eine Station um die Erde, man hat eine Station um den Mond. Ich habe ein Raumschiff, das ist spezialisiert, um von der Erde zur Erdstation zu fliegen, also ein Shuttle zum Beispiel. Das Shuttle kommt von Werner von Braun. Hab dann ein Raumschiff, das ist spezialisiert, um von der Erdstation zur Mondstation zu fliegen. Einfach nur ein kleines Raumschiff für Mikrogravitation ausgelegt, das ist immer Schwerelosigkeit. Und ich habe ein Raumschiff, das ist ausgelegt, um von der Mondstation zur Mondoberfläche wieder zurückzukommen. Das war die Mondlandefähre. Bei Apollo hat man das alles in ein Raumschiff reingesteckt, das ist halt nicht sehr effizient gewesen. Wenn man das splittet, ist es besser. Es kostet halt mehr, weil du halt die Stationen brauchst, aber die einzelnen Module sind dann in Summe wieder billiger und der Betrieb ist billiger. Also auf Dauer, wenn man es immer betreiben will, ist es besser, es so zu bauen. Das macht man jetzt. Wobei nicht die Station, die wir jetzt auf der Erde haben, die langfristige Station sein wird. Die geht 2030 in Pension wahrscheinlich. Es kommt eine neue dann. Eine Art Trockendock, in der auch die Raumschiffe bauen werden. Nicht so wie Star Trek, aber so in der Art. Und dieser Rectilunar Halo Orbit, da wird dann dieser Gateway herumfliegen. Da fliegt man hin, da lehnt der Astronaut mal für eine Weile und dann steigen sie in die Mondlandefähre und steigen auf den Mond runter und kommen wieder zurück. Wie schnell man das bauen kann, das Zeug kann innerhalb von ein paar Jahren gebaut werden. Ich schätze mal, das wird bis 2028, 2030 eine riesengroße kritische Masse schon haben. Die Station auf der Oberfläche wird einmal so sein, dass die Amerikaner und die Europäer wahrscheinlich so eine kleine Flagge da reinrahmen. Und die Station am Mond soll halt dann wissenschaftliche Sachen machen, die Technologien testen für die Marsflüge. Ja, aber der Mond selbst kann man Ressourcen abbauen, eben für die Raumfahrt. Man kann am Mond aber auch sehr viele Ressourcen abbauen, um Sachen zu bauen. Der Mond hat einen ganzen Haufen Aluminium, der hat einen ganzen Haufen Eisen, hat einen ganzen Haufen Silizium, der hat Glas. Kann ich alles abbauen? Ich könnte Solarzellen am Mond bauen. Und deswegen kann ich aber die Frage nicht beantworten. Ich kann Ihnen sagen, dass es halt technisch-wissenschaftlich innerhalb von 2, 3, 4, 5 Jahren am Mond eine Station geben kann, wenn die Länder das wollen. Die andere Geschichte, wie schnell die dann kommerziell abhebt, kann ich nicht sagen. Aber das könnte natürlich dann dafür sorgen, dass sich die Station selbst tragt. Plus, die Station könnte auch wahnsinnig interessant sein für Tourismus. Der Mars ist vor allem deswegen interessant, weil, also ich sage mal, der Mond wird eher besiedelt als der Mars, weil der Mond halt wirtschaftlich hochgradig interessant ist. Der Mars ist halt wissenschaftlich jetzt mal interessant. Er wäre dann in weiterer Folge wahrscheinlich schon auch eine Plattform, wo die Menschen leben könnten. Aber wenn ich am Mond leben kann, stellt sich die Frage, warum ich nicht dann gleich mal zuerst auf den Asteroiden lebe. Da komme ich vielleicht dahin und wieder weg. Oder zum Beispiel auf den beiden Marsmonden Phobos und Deimos. Der Mars hat zwar Ressourcen, aber jetzt auch nicht viel mehr als der Mond. Was er hat, das ist hochgradig spannend, aber das könnte die ganze bemannte Raumfahrt beeinflussen am Mars, ist, eventuell hat er Leben. Mhm. Mars hat in seiner Atmosphäre relativ viel Methan. Methan wird auf der Erde nur durch Vulkanausbrüche, Erdbeben oder pforzende Kühe erzeugt. Ich habe es jetzt mal pittoresk ausgedrückt, aber durch biologische Prozesse. Also wir sehen keine Vulkanausbrüche, wir sehen keine Erdbeben, wir sehen keine Asteroideninschläge am Mars und wir sehen natürlich auch keine pforzenden Kühe. Aber man stellt fest, dass diese Methankonzentrationen, die dort existieren, und die müssen ständig nachgeliefert werden, und Methan wird von der UV-Strahlung der Sonne sofort vernichtet. Da gibt es eine Quelle. Und wir wissen, dass am Mars unter der Oberfläche Wassereis ist. So Schelfeis. Von früher, der hat einen riesengroßen Ozean gehabt und der ist mit Staub bedeckt. Und man stellt fest, wenn die Sonne auf dieses Schelfeis drauf scheint, entsteht offensichtlich ganz viel Methan, das sind die Methankonzentrationen am höchsten. Das riecht verdächtig nach irgendwelchen Mikroben, die da irgendwo herumkugeln. Und es gibt ein Beispiel dafür, dass das funktionieren kann, das ist die Antarktis. In der Antarktis gibt es Leben. Das sind so Bakterien und Mikroben, die leben unter den Steinen. Bei minus 80 Grad Celsius, die überleben das. Allerdings sind die entstanden, wahrscheinlich als die Antarktis mal warm war, die war im Äquator. Und ist dann Richtung Süden abgedriftet und erfroren. Der Mars war auch warm und ist erfroren, wie wir mittlerweile wissen. Der hatte 1 Milliarde Jahre lang flüssiges Wasser an der Oberfläche. Das heißt, die Chance ist extrem groß, dass dort Leben existiert. Lustigerweise wissen wir auf unserem Planeten, dass wir alle verwandt sind. Alle. Die Schwammer und die Algen, die Bärtierchen, sie, ich, der Baum im Garten, wir alle haben die gleiche Chiralität. Die Chiralität ist so eine Händigkeit, also wenn man die Zelle bestrahlt mit bestimmtem Licht, dann geht das Licht durch und wird gedreht. Das nennt man die Händigkeit. Es kann rechts- oder linkshändig sein. Und wir stellen fest, dass alle Zellen die gleiche Händigkeit besitzen. Also es gibt eine Eva und das ist die Urzelle, aus der wir alle entstehen. Es war eine Zelle, von der sich alle anderen abgekupfert haben. Alle Bakterien, alle Viren, alles. Wir sind alle verwandt. Wenn der Mars andershändig wäre, dann wissen wir, dass er unabhängig von der Erde entstanden ist, das Leben. Das ist der heilige Gral, den wir wissen wollen. Wenn er gleich ist, könnte er auch unabhängig entstanden sein, aber dann wissen wir es natürlich nicht hundertprozentig. Das ist das Spannende am Mars.
Faszinierend, okay. Dann danke vielmals für das Gespräch und hoffentlich hören wir uns bald wieder.
Gerne, bitte.
Und damit landen wir zurück auf der Erde. Ich sag auf Wiedersehen aus dem Studio hier in der Hamburger Straße und bis bald.